B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Willkommen in die Sendung, heute Abend mit Niloufar Elhami. Und heute Abend beginnt das CU-Pop-Festival in Köln. Das geht bis zum 24. Juni, also bis zum Sonntag. Und da spielen um die 150 Bands, ich sag mal aus aller Welt. Einige auch bei D-Radio Wissen und unter anderem diese Band.
Ja, hier ist Thomas Fehlmann von Palais Schaumburg. Palais Schaumburg waren vier sehr unterschiedliche Individuen aus Hamburg.
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand.
Ich glaube, wir haben gute Laune verbreitet und wir waren zwar Teil einer neuen deutschen Welle, haben aber eigentlich keine Gruppe gehabt, die so klang wie wir.
Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen.
Was damals als eckig empfunden wird, wird heute als eigenständig angesehen. Und ich glaube, das waren unsere Qualitäten.
Schau ich dich an. Schau ich dich an.
Jetzt kommt Köln am Samstag, den 23. Juni um 22 Uhr. Palais Schaumburg auf D-Radio Wissen. Und im Kammermusiksaal des Deutschlandradio-Funkhauses in Köln. Ja, wir freuen uns drauf.
Wir auch. Ich auch. Dieses funky Lied, ein großartiger Song, wie ich finde. Eigentlich war Palais Schaumburg heute Abend in diese Sendung eingeladen. Ich habe mich total gefreut, super vorbereitet. Und die haben abgesagt, weil diese vier Männer sehr, sehr viel zu tun haben. Kann man auch verstehen im Moment. Vor allem, die mussten absagen. Sehr schade für uns, aber... Dafür ist mein Kollege Mike Litt hier, der ist Moderator. Hallo Mike.
Hallo, schönen
Aber
guten Abend.
Ich darf natürlich nochmal sagen, wer du bist.
Ja, klar.
Du bist Moderator bei uns, du bist ein echter Musikkenner, ein Musikjournalist.
Auch, ja.
Und wir werden über diese ziemlich spezielle Band sprechen, Palais Schaumburg, die, wie man gehört hat, in diesem Trailer am Samstag live im Kammermusiksaal unseres Funkhauses spielen. Aber das Studio ist auch sonst... ziemlich voll. Ich sage Fritz Schäfer, Schülerpraktikant aus Dorsten, das ist eine Stadt in NRW, der hat Mike Litt heute über die Schulter geschaut und Fritz, wie war's?
Gut, wobei ich sagen muss, Praktikant klingt immer nur so nach Kaffee holen. Bei Mike ist das meistens so, dass man sagen kann, das ist wie ein freier Mitarbeiter, man hat viel Spaß.
Assistent.
Ja, ja.
Personal Assistant. Nein, 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 nein. Ich möchte dem Fritz nicht ins Wort fallen. Um Gottes Willen, Fritz.
Nein,
bitte.
Ich war fertig.
Ich werde auch Fritz ganz viele Fragen zu diesem Tag stellen, selbstverständlich. Ja. Ein freier Mitarbeiter. Ich habe den auch den ganzen Tag hier im Studio beobachtet, konzentriert. Ich werde dich natürlich fragen, was du heute geleistet hast. Wir kommen dazu. Ich sage aber, wer sonst noch im Studio sitzt. Noch ein Kollege, auch eine bekannte Stimme bei D-Radio Wissen, Moderator Martin Krebers, hat man ja gleich vor mir auch gehört. Hallo Martin.
Stimmt, Experte für nichts, aber trotzdem da.
Experte für ganz, ganz vieles. Ein sehr intelligenter Kollege. Annika Schäfer aus der Nachrichten. Deine Stimme kennt man auch.
Hallo, ja.
Du bist öfter bei uns. Und Susanne Sitzler aus der Online-Redaktion.
Hallo.
So, Martin, warum? Du hast jetzt Feierabend und du hast heute mir eine E-Mail geschrieben, dass du gehört hast, wir reden über dieses Thema und du hast gesagt, darf ich in deine Sendung kommen? Und ich habe gesagt, großartig, aber warum?
Aufgrund der charmanten Moderatorin. Und weil heute Abend kein Fußball ist.
Alles klar. So, Mike, wir fangen natürlich mit dir an.
Okay.
Nee, weißt du was? Ich habe es mir anders überlegt. Wir fangen mit Fritz an.
Okay, ja.
Fangen wir mit Fritz an.
Ich wollte fragen, was du heute so gemacht hast.
Ja, in erster Linie habe ich dem Mike über die Schulter geguckt, das hast du gerade schon gesagt. Ich war mit im Studio, wo wir jetzt ja hier auch gerade sitzen, und habe ihn bei der Arbeit beobachtet. Aber nicht nur im Studio, wir waren auch im Büro redaktionell unterwegs. Und da habe ich dann auch gesehen, wie er sich so auf seine Sendung vorbereitet und das ganze Programm so zusammenstellt.
Fritz, du bist 15 Jahre alt, du kommst aus Dorsten, das heißt, du bist sozusagen noch in der Schule und bist aber total interessiert. Warum vom Radio?
Weil das was für sich hat, was sonst nichts hat. Das hatte ich mit Mike auch schon besprochen. Es ist halt eine gute Mischung aus Journalismus, aus Technik sprechen, was ich auch sehr gut kann. Also ich rede gerne. Ja, das, also die Mischung macht es, deswegen.
Aber hast du den Eindruck, dass Radio tatsächlich für sozusagen, ich sag mal, Leute in deinem Alter, man redet ja immer wieder darüber, dass junge Leute nur Musik hören und kein Radio. Wie ist das bei dir oder bei deinen Freunden?
In erster Linie ist es Musik. Also bei mir, ich mache beides gerne. Ich höre sowohl die Sprache als auch die Musik. Die Mitschüler sind natürlich immer, oder auch Freunde, Bekannte sind immer auf die Musik aus. Ganz klar. Also das ist aber auch, da scheiden sich die Geister, muss man so sagen. Die einen so, die anderen so.
Und was hast du heute gelernt bei Mike?
Eine ganze Menge. Also das ist immer so eine Frage. Man kann dann immer nicht so direkt sagen. Gelernt habe ich zum Beispiel, wie das mit der ganzen Technik funktioniert, welchen Knopf man wann drücken muss, wie das Rotlicht leuchtet, man darf nicht in den Raum rein. Wir waren in der Cafeteria, wir waren im ganzen Deutschlandfunk unterwegs, wir haben alles angeguckt. Also ich habe richtig viel gelernt, muss man schon so sagen.
Dazu muss man sagen, dass bei D-Radio wissen die Tür mal bei manchen Moderatoren, das ist mir auch nicht ganz klar, welche Moderatoren immer die Tür offen lassen, welche zu. Mike zu.
Ich habe immer auf, ich habe gerne auf, weil ich finde, dann ist man auch nicht ganz so hermetisch abgeschirmt vom Rest der Welt. Ich persönlich finde es ja auch immer ganz schön, wenn mal zufällig da drüben die Putzfrau stolpert mit ihrem Reinigungswagen oder ein Kollege vom Deutschlandfunk stolpert mit einer Kaffeetasse in der Hand, wenn man das hört. Im Radio ist es ja auch nicht schlecht. Und dann bin ich auch gerne bereit, also das ist meine persönliche Rücksichtnahme, ich bin ja Aftershave-Träger. Ich muss tragen, weil wenn ich mich rasiere und ich mache da nichts drauf, dann bekomme ich Pickel. Ich weiß aber nicht immer, ob allen Leuten so meine Geruchsnote gefällt. Und deswegen denke ich immer, es ist einfach eine Frage der Fairness.
Es gibt schlimmere Geruchsnoten.
Wenn ich hier die Tür auflasse, weil ne, ich kenne das selber, ich mag nicht jedes Parfum und
du denkst ja voll viel nach.
Ich möchte niemanden belasten.
Mensch, bist du rücksichtsvoll, Mike. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, deswegen die Türen offen sind.
Und Martin hat auch die Tür auf.
Nee, das ist bei mir überhaupt keine Gewohnheit. Ich habe sie heute aufgelassen, weil Mike sie aufhatte und ich dachte, Mensch, lasse ich sie doch einfach mal auf. Ich wag einfach mal was, ja. Gucken, was passiert. Es passierte nichts, es ist keiner gestolpert, keine Kaffeetasse ist verschüttet, aber die Luft war besser.
Aber ich kurz vorbeikommen, ne?
Ja, genau,
also
stimmt.
Für uns aus den Nachrichten ist es eigentlich ganz praktisch, wenn die Tür offen ist, weil dann kann man nochmal schnell so auf Zuruf ohne Gegensprechanlage und so mit euch ins Gespräch kommen, vor oder nach der Sendung oder
auf
so.
Auf Fehler aufmerksam machen.
Das wollte ich jetzt nicht so sagen.
Ich hatte nämlich fälschlicherweise behauptet, dass vor 10 Jahren Rio de Janeiro war, dabei war es natürlich vor 20 Jahren unser Tagesthema heute.
Und haben die Nachrichten dann gesagt, Martin, Martin.
Ja, da stand die Annika da mit dem erhobenen Zeigefinger und hat du, du, du.
Und hast du es korrigiert?
Ich habe einfach stumpf beim nächsten Mal 20 gesagt. Ich habe es unter den Tisch fallen lassen. Es gibt ja beim Radio diesen Spruch, das versendet sich.
Richtig. Außer bei dir Radio wissen, wo ganz viel auch online landet. Aber Annika, bei dir, bei den Nachrichten, da muss die Tür immer zu sein. Ne? Das ist ja, oder?
Das ist jetzt, weiß nicht, ob das geschriebenes Gesetz ist, aber wir machen es eigentlich immer. Es ist halt auch ein bisschen anders, weil wir ja nicht frei sprechen, wenn wir schon ziemlich konzentriert lesen, möglichst fehlerfrei das versuchen. Und ich denke mal, wenn da aus Versehen jemand reinkäme oder so, dass man dann sich gar nicht irritiert zeigt, dass man nicht stockt oder so, ist schon unheimlich schwer. Und deshalb ist eigentlich ein besseres Gefühl mit der geschlossenen Tür, zumal es auch anders keinen Sinn hätte. Ne? Ich meine, während der kurzen Sendezeit wird oder soll keiner reinkommen und da kann auch nicht während der Sendung noch irgendwie was aktualisiert werden. Also wir machen das schon manchmal, dass irgendwie ganz kurz vor der Sendung man noch über die Sprechanlage von den Redakteuren aus den Nachrichten noch eine Meldung runterkriegt und die vom Schirm liest. Aber während der Sendung, dass man dann noch gesagt kriegt, hier nimm die Meldung noch oder so, machen wir eigentlich nicht, weil dafür die Sendungen auch zu kurz sind. Beim Deutschlandfunk machen die das manchmal, dass bei den 8-Minuten-Sendungen dann der Redakteur noch reingeht und noch eine Meldung auf den Tisch legt, ganz leise, während er spricht. Aber die sind natürlich auch da noch routinierter, weil das sind ja reine Sprecher, die nur das machen, nicht so wie ich zum Beispiel, die ja auch Nachrichten schreibt. Und allein auch wegen meines Alters habe ich ja nicht diese Gelassenheit und Routine wie die Deutschlandfunksprecher. Aber da läuft das so, die bekommen dann vielleicht noch eine Meldung auf den Tisch, nehmen die dann geräuschlos auf und lesen am Ende der Nachrichten dann noch, wie soeben gemeldet wurde, dies und das, ne? Aber das haben wir so noch nicht.
Super schnell. Zurück zu Fritz. Du machst auch Hörspiel, habe ich gehört.
Ja.
Und was ist das?
Das sind, ich nenne das immer Kino für die Ohren, also ein Spielfilm für die Ohren, wo halt Geschichten erzählt werden, die nur, ja, die durchs Ohr sichtbar werden.
Und was ist die Geschichte in deinem Hörspiel?
Es geht um Dorsten. Ich komme ja aus Dorsten, ist ja Deutschlandradio, deswegen, du hattest gerade schon gesagt, NRW, genauer beschrieben ist es halt so, wie ich auch schon öfter gesagt habe heute, die Brücke zwischen Münsterland und Ruhrgebiet. Also es gibt sowohl die Leute in Dorsten, die sich als Ruhrgebietler bezeichnen, und die Leute, die sagen, ich bin Münsterländer und auch von der Art halt so drauf sind, dass sie entweder Ruhrgebietsdeutsch sprechen oder etwas, ja, münsterländerischer sind.
Ist das im Kreis Recklinghausen?
Genau, im Kreis Recklinghausen. Der Mai kommt da ja auch her.
Ja, ja. Deswegen, ach, ja? Das ist unsere Connection im Grunde genommen. Ne? Also man hört es an der Sprache. Wir haben beide diesen unentschlossenen Akzent zwischen münsterländischem Westfälisch und eben dem echten Ruhrpott-Kanackendeutsch. Das habe ich jetzt nicht böse gemeint, das sagt man so.
Als was fühlst du dich denn?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich bin halt auch aufgewachsen wie der Fritz, paar Jahre früher. Und ich glaube, wir haben heute festgestellt, wir haben uns heute zum ersten Mal leibhaftig getroffen. Aber ich habe festgestellt, ich habe nämlich eine ganze Menge von ihm auch gelernt. Also, dass sich die Welt da in Dorsten, glaube ich, nicht so viel verändert hat. Wir konnten über viele Dinge reden, so als wären wir jetzt so richtige Homies in einer Schulklasse. Und ja, wirklich, diese Grenzsituation da, die ist wirklich, die ist schon sehr speziell, denn Dorsten war tatsächlich Steinkohleförderung. Da waren sogar noch ganz, ganz große Pläne in den frühen 70ern, das ganz, ganz weit noch Richtung Norden ins Münsterland voranzutreiben. Ist dann aber komplett ausgebrannt, diese ganze Kohlegeschichte. Das hat auch wirtschaftlich für die Region echt einen Tiefschlag bedeutet. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, da haben viele angefangen, sich eher so auf die westfälischen landwirtschaftlichen Tugend zu berufen, weil man dann natürlich sich als Naherholungsziel entdeckt hat, weil man dann Gastronomie aufgebaut hat.
Wie groß ist denn Dorsten?
Dorsten hat, glaube ich...
Das bezeichnet man als Mittelstadt, 80.000 Einwohner ungefähr. Ja. Und deswegen auch das Hörspiel, um darauf zurückzukommen, das ist halt über Dorsten, im Grunde spielt es in Dorsten und hat eine eigene Geschichte und greift auch viel diesen Lokalkolorit auf. Und ja, es sind auch Lokalprominente dabei als Sprecher, den Bürgermeister zum Beispiel als Erzähler, dann Norbert Heisterkamp, der durchs Kino und alles Atze und so weiter ja auch bekannt ist, war dabei, und Rainer Klein-Espel, der aus Dorsten kommt, der ist in Dortmund Schauspieler am Theater, und seine Frau, die Barbara Feldbrugge. Also ziemlich tolle Besetzung, und ja, vielleicht kann ich jetzt ein bisschen Werbung dafür machen.
Kann man das irgendwo hören?
Also heute soll es erst im Presswerk sein. Wir haben es in der Nachtaktion am Montag fertiggestellt, weil wir das auch dann erst erfahren haben, dass es heute fertig sein soll. Und dann wird es bis zum 30. Juni, wo WDR 2 ja in Dorsten ist, fertiggestellt, und dann sollte es da im Grunde verscherbelt werden mit dem Anlass, dass es auch viele Abnehmer findet, was jetzt nicht in finanzieller Hinsicht gemeint ist, sondern auch dadurch, dass wir einfach möglichst viele Leute damit erreichen wollen.
Sprichst du da selber auch mit? Hast du eine Rolle?
Ich sage am Ende, wem wir zu danken haben. aber richtig mitsprechen wollte ich dann nicht. Ich habe es öfter mal gemacht, ich habe ja sonst auch ein paar Hörspiele gemacht, da habe ich dann selbst auch viel mitgemacht, aber im Nachhinein habe ich gedacht, ich arbeite da auch lieber im Hintergrund. Ich habe es auch geschrieben, von daher, da hatte ich dann schon ein ziemlich großes Maß an Arbeit erfüllt.
Und wie kommt es, dass du dieses Hörspiel geschrieben hast?
Weil ich gefragt wurde. Ich bin halt durch die Zeitung, glaube ich, war das ziemlich, durch die Dorstener Zeitung, ist es ziemlich bekannt geworden, weil einmal der Michael Klein von der Dorstener Zeitung das aufgegriffen hat, weil er das Thema so interessant fand, dass ich mit Freunden Hörspiele mache. Und das ist dann ziemlich abgegangen. Und danach habe ich dann auch dieses Angebot gekriegt im Laufe der Zeit, ob ich das nicht mal machen will. Das war dann so ein Kurs im Treffpunkt Altstadt in Dorsten, ist so ein Jugendheim, daran ist das angelehnt. Dann haben wir das mit Kindern gemacht, und daraus hat sich dann dieses Dorsten-Hörspiel entwickelt, wo halt auch diese Kinder dann mitsprechen.
Schön.
Ja.
Und die Technik?
Die Technik, die ist von Karim Laikudin. Es ist jetzt wieder so ein kleiner Kreis aus Dorsten. Der Karim Laikudin ist von den Florians. Das ist bekannt durch Schalke. Das ist so eine Kultband für Schalke. Schalke 04 und
das ist ein Fußballclub.
Ach so, ja, genau. Okay. Ja, hat's mir auch gerade gefallen. Jedenfalls sind die da eine Kultband und er hat auch ein eigenes Tonstudio und da konnten wir das dann aufnehmen.
Das hört sich an wie eine super Sache.
Ja, also meiner Meinung nach ist es das auch. Und mal sehen, wie das so ankommt.
Wie das ankommt. Ja. Viel Erfolg auf jeden Fall.
Dankeschön.
Wollen wir ein bisschen Musik hören?
Oh ja.
Ja. Ja? Mike, möchtest du vorher, also ich habe natürlich, das geht wieder um Palais Schaumburg, möchtest du vorher oder nach dem Song was zu diesem Stück erzählen?
Nee, ich glaube, wir haben jetzt gerade viel geredet. Das ist ja das Schöne, dass man hier immer so viel quatschen kann. Aber ich glaube, Schussmusik tut uns allen gut.
So, Palais Schaumburg war das mit dem Song Wir bauen eine neue Stadt.
Ja.
Sehr interessant.
Geiles Teil.
Fritz, du bist, wie findest du das Lied?
Experimentell würde ich aufs erste Hören, muss man ja sagen, würde ich das bezeichnen. Also ich kann es auch in kein richtiges Musikgenre einordnen.
Klingt es denn für dich antiquiert, alt oder hat es irgendwie für dich auch einen Touch von Modernität?
Ja, sowieso einen Touch von Modernität, weil ich ja auch gerade, um mich ein bisschen vorzubereiten, auf YouTube mir ein Video angesehen habe von denen. Die sahen ja damals aus, wie es heute cool ist auszusehen. Und das
war es denn damals auch schon
cool? Ja, das weiß ich eben nicht. Aber das finde ich gerade das Interessante. Und dass die damals halt schon so aussahen, das muss ja was mit Experimenten zu tun.
Also wir haben gerade festgestellt, dass Fritz 1997 geboren ist. Ich selber bin 1982 geboren. Also ein Jahr nach der Veröffentlichung dieses Songs. Und ich muss auch sagen, ich habe das in diesen Tagen zum ersten Mal gehört.
Ja.
Die Band war mir nicht bekannt, der Song auch nicht. Und ich war auch total erstaunt, wie funky und wie heute das klingt und wie Fritz das ganz bezeichnend gesagt hat, wenn man sich diese Leute anguckt und die Fotos von 1981, ist es wie 2012 mitten auf der Straße.
Ich habe ja nie einen Hehl aus meinem Alter gemacht, obwohl ich oft als schockgefrosteter Jugendlicher bezeichnet werde. Also ich habe das schon sehr bewusst miterlebt. Ich war da damals 14, als dieser Song entstanden ist. Ich habe mir das Album gekauft. Das ist viel besprochen worden in Musikzeitschriften. Also, und wenn man Musikfan war, hat man die natürlich gelesen, nicht die Bravo. Und da hieß einfach, das ist was ganz Besonderes, Palais Schaumburg. Ich habe nicht alles verstanden, dafür war ich dann doch zu klein. Also das waren halt dann im Vergleich zu mir als 14-Jährigen waren das eben doch schon große Jungs. Und ich habe nicht alles kapiert, was die da gemacht haben und worüber die gesungen haben. Aber wir bauen eine neue Stadt, gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand. War eine Message, die ich nachvollziehen konnte. Und man hat eben einfach gehört, dass das echt coole Musik war. Das gibt's ja in jeder Generation zu jeder Zeit. Man hat die Sachen, die da in den Charts sind. Man hat aber auch die coolen Geschichten. Und man hat immer nur dieses relativ beschränkte Vokabular, wenn man über Pop spricht. Aber ich glaube, du weißt, wie ich es gemeint hatte jetzt. Und klar, Image auf jeden Fall, das haben die aber auch zur Tugend gemacht. Also die wussten, wie wichtig das Image ist, weil rund um sie herum sprangen halt diese ganzen neue deutsche Welle-Typen, die Erfolg hatten, die in den Charts waren, aber die, wie ich finde und wie ich auch damals schon kapiert habe, wie viele Leute kapiert haben, die standen ja doch irgendwo in der Tradition des deutschen Schlagers. Wenn da Hubert K. irgendwie Rosemarie singt oder das war letztendlich nicht viel anders als das, was die älteren Herrschaften gehört haben, eben nur etwas anders umgesetzt mit Einflüssen von britischer Popmusik. Man kann ihnen keinen Vorwurf machen, die waren eben noch auf der Suche. Deutschland war ja noch, was Popkultur betrifft, in den ersten Gehversuchen. Aber diese Palais Schaumburg-Jungs, die haben ja schon anders angepackt. Die haben internationaler gedacht. Die haben ihr Album auch in England produzieren lassen und das hatte dann eben auch einen besseren Sound.
Wo kommen die eigentlich her? Kommen die aus Bonn? Das würde der Name Palais Schaumburg ja nahelegen.
Genau.
Die haben sich kennengelernt an der Hamburger Kunsthochschule. Die kamen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, wobei der Thomas Fehlmann, über den wir noch zu sprechen haben, weil der, sag ich mal so, der Charakter ist in der Band, unabhängig vom Sänger, der ist sogar Schweizer. Ne, aber getroffen haben die sich an der Kunsthochschule und ich glaube damit, Kunsthochschule, da weiß man, wo das Ganze entstanden ist. Eben nicht in irgendeiner Kneipe oder in einem Proberaum, sondern das waren schon Denker, das waren intelligente Jungs.
Jetzt muss ich noch mal fragen, also wie bekannt waren die denn oder sind die denn heute zum Beispiel hier, Annika oder Susanne, kannte die Band?
Also ich kannte die nicht, ich bin jetzt auch nicht so ein Musikspezialist, aber ich habe mir auch für Samstag gleich Karten besorgt, weil mein Freund, der ist 6 Jahre älter als ich, also Jahrgang 73, und der meinte gleich, ja, super Band, kannte den Namen auf jeden Fall und wir gehen auch hin, und ja, jetzt habe ich mich auch reingehört und ich finde es auch total super, aber wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen gehört, es war ja nicht absoluter Mainstream, deshalb ist es vielleicht auch kein Name, wo man sofort sagen muss, ja klar, kenne ich, also mir war es neu, aber eine schöne Entdeckung.
Es ist auch, ich kannte sie auch nicht, ich bin Jahrgang 78, also irgendwie auch zu jung, um es jetzt mit der ersten Rutsche mitbekommen zu haben, aber es ist jetzt halt auch kein Name, den du auf jedem NDW, auf jeder NDW-Compilation findest, ja, da sind halt die üblichen Verdächtigen drauf, Hubert K. hast du genannt und wie sie alle heißen, Peter Schilling und so, die fehlen halt, die sind da nicht dabei und trotzdem sagst du, das ist irgendwie mit der Ursprung oder die gehört fest irgendwie zur NDW eigentlich dazu.
Ja, das war eben die gute Seite, es war eben die glänzende Seite der ganzen Bewegung.
Ich habe jetzt hier die Susanne ganz vergessen.
Nein, du hast mich nicht vergessen, aber das wäre genau meine Frage gewesen. Also wir sagen jetzt immer, die ist im Palais Schaumburg, ist mit der neuen deutschen Welle groß geworden, aber würde die Band sich selbst als Teil der neuen deutschen Welle bezeichnen? Hat sie das getan?
Nee, natürlich haben die sich davon irgendwo distanziert. Ne? Da wollten die auch gar nicht dazugehören, die ganze Attitüde. Ich glaube, das war ihnen auch klar, dass das eben jetzt nichts für die Top 10 oder für die Top 5 war, was sie da gemacht haben.
Also hätte Dieter Thomas Hex sie eingeladen, sie wäre nicht hingegangen.
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, da waren sie wahrscheinlich auch wiederum clever genug, um zu wissen, wenn sie die Medien anständig nutzen und so eine Plattform kriegen, dann hätten sie es wahrscheinlich auch gemacht. Ich glaube, die hatten, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, die waren mal im Fernsehen seinerzeit und das war dann aber, glaube ich, eher so ein Rockpalast-Spezial oder so. Also das war jetzt auch nicht so ein richtiges Mainstream-Ding. Aber fest steht ja, man braucht ja immer solche Typen, also die einfach eine Haltung haben, wo ein bisschen mehr Substanz dahinter steckt. Die sind in jeder Szene dann irgendwie auch.
Glaubst du oder kannst du irgendwie beobachten, dass die auf irgendjemanden, den man vielleicht besser kennt, der dann doch in den Mainstream gekommen ist, Einfluss hatten? Also einer von denen, die danach so zu den NDW oder späteren anderen deutschen Popgrößen geworden sind?
Ich glaube, dass die tatsächlich, wie das oft bei solchen künstlerischen Geschichten ist, ich will da jetzt gar nicht zu abstrakt reden, aber während das Stück lief, hat ja Nilo auch immer wieder gesagt, Mensch, sind die funky. Die haben auf jeden Fall der deutschen Popkultur, der deutschen Popmusik auch wirklich eine Funkiness gegeben. Eben mal ein anderes Rhythmusgefühl. Es ist relativ einfach, irgendwie diesen Four to the Floor im Disco-Tradition, in Schlager-Tradition. Ich finde, Schlager und Disco sind oft gar nicht so weit auseinander. Ich mag das persönlich auch, habe mir da auch einen gewissen Ruf als DJ erspielt. Aber es wird eben auch spannend, wenn da Leute, so wie wir es eben gehört haben, Bass spielen, wenn Rhythmus einfach nochmal andere Figuren hat. Und ich glaube, da haben die einfach mal sozusagen die Hände erhoben und gesagt, guck mal, es geht auch anders. Es geht auch so, aber so geht es auch.
Ich weiß, dass es immer total komisch klingt, wenn sozusagen nicht Musikkenner, ich bin nicht ein absoluter Nichtkenner, aber so definitiv keine Musikexperten. Ich hatte mal in diesem Studio auch den Maurice Summen zu Gast von Die Türen. Und ich musste sofort, als ich dieses Lied gehört habe, auch an die Songs von Die Türen denken, weil die genau mit diesem Sprechgesang oder mit diesem Takt noch arbeiten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt erlaubt ist, so einen Vergleich zu machen, aber mit den Gedanken war ich sofort bei.
Hab ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber klingt für mich absolut nachvollziehbar. Ohne Frage. Also da denke ich mal, ja, dann kommen eben Leute wie Die Türen, vielleicht auch wie mir, bis zum gewissen Grad auch Kraftklub möglicherweise. Also ich nenne jetzt sehr populäre Beispiele und mix das hier auch wild durcheinander. Aber ja, vielleicht waren die einfach mit maßgeblich dafür verantwortlich, dass es eben auch nochmal alternative Pop-Entwürfe gibt in Deutschland.
Mike, lass uns noch einen Song hören. Gute Luft.
Ja.
Was ist das für ein Hit?
Oder, ja, wir haben ja jetzt auch immer gerade ja fast wie so eine Detektivgemeinschaft versucht zu ergründen, was denn das Wesen vom Palais Schaumburg ist und was die eigentlich machen. Und ich glaube, da müssen wir auch vorher nochmal ganz deutlich unterstreichen, diese Band gibt's ja eigentlich seit 25 Jahren gar nicht mehr. die ist eigentlich nicht mehr präsent gewesen, 25 Jahre lang, dass sie jetzt wieder Konzerte spielen. Kam eben dadurch, dass sie ein Bandjubiläum gefeiert haben und dann mal einen Gig gemacht haben und dann plötzlich viele Leute wieder aus den Löchern kamen und gesagt haben, Mensch, die wollen wir sehen, die waren so einflussreich und die machen wieder Musik, ist ja toll. Fakt ist aber, Paddy Schaumburg hat es 25 Jahre so nicht gegeben, aber ein Typ, alle Mitglieder haben für sich kreative Sachen gemacht, aber ein Typ ist eben wirklich outstanding, der war schon mal auch zu Gast in Lärm bei Litt auf die Radio Wissen, das ist Thomas Fehlmann. Und wenn wir jetzt von dem Berliner Luftikus hören, dann ist das eigentlich ein Soundtrack zu einem Filmprojekt, aber ich glaube, darüber sprechen wir lieber nach dem Song, oder?
Aber wollen wir es vorher noch anreißen? Also wollen wir auf jeden Fall Gute Luft erstmal, ne?
Ach, Gute Luft hören wir erst, ja. Okay.
Bei D-Radio Wissen in der Redaktionskonferenz sprechen wir über die vier Jungs von der Band Palais Schaumburg anlässlich der CO Pop hier in Köln. Am Samstag spielen diese Männer wieder nach 25 Jahren in Köln. Es gibt auch Karten zu gewinnen. Wenn man heute und morgen die richtige Lösung auf unser Rätsel, auf unser Aerobic hat. Das Konzert ist eben am Samstag in unserem Funkhaus hier in Köln. Wir haben jetzt Gute Luft gehört. Mike, ich habe vorhin eine Frage, als die Musik lief, gestellt. Nämlich, die hatten ja nicht nur, die haben schon in diesen vier ersten Jahren, sozusagen 81 oder 80 bis 84, ein paar Alben rausgebracht.
Genau, also die wurden auch dann nicht erfolgreicher. dann gab es auch einige Umbesetzungen, also die Originalbesetzung ist dann irgendwann auch auseinandergegangen. Also sie haben tapfer weitergemacht, eben über diesen Zeitraum von Ende der 70er, von der Bandgründung dann bis 84. Aber man muss sagen, der große Durchbruch, der kam dann nicht. Also die sind underground geblieben und das auch mit Stolz, mit Würde und
Und was machen die heute?
Ja, ich habe eben schon angedeutet, dass da einer wirklich ein ganz, ganz prägnanter Typ ist. Das ist der Thomas Fehlmann, Gründungsmitglied, der so viele verschiedene Sachen gemacht hat. Da kann man einfach nur den Hut ziehen. Also er ist wirklich, ich nenne es mal, integraler Bestandteil der Techno-Bewegung geworden. Er hat im Tresor-Club aufgelegt, hat da viele Jahre mit Gudrun Gut, auch so eine schillernde Persönlichkeit.
Tresor-Club, der erste Techno-Club in Deutschland. Ja.
Also da hat er viel gemacht. Er gilt, ich glaube, er versteht sich, ich glaube, wenn man ihn jetzt fragen würde nach der Nationalität, er würde nicht sagen, ich bin Deutscher oder ich bin Schweizer, der ist halt Berliner, da fühlt er sich ganz wohl, gilt aber wirklich so als deutscher, ja, Vorzeige-Elektroniker. Dann hat er viel für Schallplattenfirmen gearbeitet, da hat er wirklich Talente entdeckt, da hat er Welthits auf die Bahn gebracht, er hat diese Band Rainbirds entdeckt, die wahrscheinlich von ihrem einen großen Hit immer noch ganz komfortabel leben, oder ich wünsche es ihnen zumindest.
Werden wir auch hören.
Blueprint, oder?
Blueprint, genau. Und ich könnte jetzt irgendwie da noch einiges mehr erzählen. Er hat wirklich als Techno, was nun wirklich ein deutsches Ding ist. Also es ist nicht so, dass die Deutschen es exklusiv für sich jetzt hier angerührt hätten. Da gab es auch natürlich Strömungen in Amerika, natürlich auch Entwicklungen in England. Aber er war jemand, der dieser Szene in Deutschland auch auf jeden Fall nochmal so einen richtigen Kick gegeben hat, weil er das auch als Mann, der für Plattenfirmen gearbeitet hat, auch wirklich maßgeblich gefördert hat. Und Thomas Fehlmann war nie weg, war immer da, kommt jetzt mit Palais Schaumburg zurück. Und wenn der das macht, das nur so als kleine Randnotiz, dann ist es ganz bestimmt nicht deswegen, um mal wieder ein paar Mark zu verdienen.
Warum machen die das denn nach 30? Du hast gesagt, Leute haben dann wieder gesagt, Mensch, da war doch was und jetzt gucken wir nochmal her. Aber nach 30 Jahren, also was ist der Grund, warum die nochmal zusammenkommen?
Vielleicht ist es einfach der Spaß an der Musik. Also ich meine,
völlig verrückte
warum
Idee.
Nicht einfach, ne? Also vielleicht haben die sich gedacht, Mensch, das hat doch Spaß gemacht. Wir stellen uns mal wieder auf die Bühne, vielleicht können wir es ja noch.
Haben
vielleicht
die
denn was
kommt
Neues? Sogar einer und hört zu.
Oder sind das die alten Scheiben, die da nochmal ausgraben?
Die spielen halt altes Zeug. Mhm. Aber das haben wir schon gesagt, es klingt immer noch aktuell. Und ich habe natürlich keine
keine Antwort jetzt tatsächlich darauf, warum die das machen, aber ist irgendwie schön, dass solche Typen das auch mal machen. Also das ist müssen ja nicht immer Foreigner oder die Rolling Stones oder
um nicht Geld zu verdienen.
Die ganz, ganz alten Recken sein. Ne?
Mhm. Wir haben noch einen Song, das ist ausschließlich von Thomas Fehlmann, Berliner Luftikus.
Ja, und da bin ich ja eben auf die falsche Fährte geraten. Ne? Wir haben Gute Luft gehört von Palli Schaumburg und ich dachte, wir wären schon bei Berliner Luftikus. Und da bin ich natürlich froh, auch dass der Martin jetzt bei uns hier in der Reihe sitzt als Kenner der Berliner Szene.
Martin guckt schon.
Als Wahlberliner, ja.
Nee, aber es gab da ja wirklich diese aufsehenerregende Dokumentation vom RBB, 24 Stunden Berlin.
Ja. Es lief tatsächlich, man muss das kurz vielleicht erklären, einen ganzen Tag lang, 24 Stunden in Echtzeit, eine Dokumentation über die Stadt Berlin und die Menschen, die in ihr wildeste und verrückteste Dinge treiben. Und die Kamera war halt immer dabei. Das muss natürlich auch ein irrer Produktionsaufwand gewesen sein. Ich glaube, die haben da monatelang dran rumgeschnitten und herausgekommen ist, glaube ich, auch ein inzwischen ausgezeichnetes und nicht mehr einmaliges. Ich meine, irgendjemand hat es inzwischen nachgemacht. Aber ich will mich hier nicht verrennen in Unkenntnis. Damals war es ein einmaliges, erstmaliges.
Das war vor ein paar Jahren, ne? Vor drei, vier
Jahren.
Aber ich muss sagen, das erinnert mich total an, kennt ihr diesen alten Film Symphonie eine Großstadt? Schwarz-Weiß aus den 20ern. Das ist ja so.
Ja, genau.
Sagt es dir
ja,
was?
Ja, doch, es klackert irgendwo im Hinterkopf.
Ich kenne diesen, also ich kenne 24 Berlin jetzt, Stunden Berlin nicht, aber ich weiß, dass ich diesen Film, also ich habe den mehrmals gesehen, ich liebe den, das ist 20er Jahre Hochzeit. Also nicht Hochzeit, sondern die Hochzeit in Berlin. Und man sieht immer wieder von allen möglichen Orten in Berlin schwarz-weiß, wie eine ganz sozusagen eine ganz moderne Collage von damals zusammengeschnitten, ganz komische Kameraeinstellungen. Das ist nennt sich Symphonie einer Großstadt. Ein wunderbarer Film.
Also in dem Fall haben die da wirklich, also es war eine Gemeinschaftsproduktion von Arte und dem RBB, die haben über 750 Stunden Material aufgenommen, an verschiedenen Orten eben diese Menschen gefilmt und wir haben vorhin kurz vor der Sendung auch drüber gesprochen, Martin. Wir konnten uns nicht mehr erinnern, was man gesehen hat.
Wenn
man
es gesehen hat. Eins fand ich ganz, ganz wichtig. Ich meine, es sind heute so viele non-fiktionale Doku-Formate im Fernsehen zu sehen, gerade auch im Privatfernsehen, wo der Trend ja ein eindeutiger ist, nämlich wir zeigen Freaks, die andere Freaks treffen und sehen, die sich da zerfleischen. Da wurden keine Freaks gezeigt. Da wurden ganz normale Menschen gezeigt. Der Dönerverkäufer und der Schauspieler und der Musiker und das Schulkind, also ganz, ganz normale Menschen mit ihren Geschichten. Und trotzdem war es wahnsinnig spannend.
Aber Mike, was heißt das? Man hat nicht gewusst, was man da sieht.
Also wir konnten uns nicht mehr richtig erinnern, weil es eben so viele Eindrücke waren. Und ich weiß, als ich es gesehen habe, war ich total beeindruckt. Und dann haben mich diese wirklich sehr überzeugenden, authentischen Lebensgeschichten beeindruckt. Aber ich kann jetzt natürlich nicht mehr sagen. Es war eben wirklich Leben. Ne? Also man geht über die Straße, man sieht was, es löst Gedanken aus, aber es ist vielleicht dann schon wieder weg.
Aber das heißt, man hat auch 24 Stunden dann vorm Fernsehen
sitzen müssen.
Genau. Habt ihr das gemacht?
Nein. Das sind zwei, drei Stunden.
Aber Thomas Fehlmann, und da sind wir wieder, danach muss er spätestens sagen, ich bin Berliner und kann eben nicht mehr sagen, ich bin Schweizer.
Was hat er mit diesem Film zu tun?
Der hat den Soundtrack dann dazu gemacht. Das Ganze ist dann nochmal mit Musik unterlegt worden. Ich meine, ist ja auch eine Ehre oder eine Auszeichnung, wenn man das da machen kann für so ein Projekt. Und auf diesem Soundtrack ist eben auch dieses Berliner Luftikus zu hören.
Das war Berliner Luftikus von Thomas Fehlmann. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass diese 24 Stunden Berlin, ich habe den Film selber nicht gesehen, eine Produktion von RBB und Arte, aber das hat mich tatsächlich an diesen alten Film Berlin, die Symphonie der Großstadt erinnert. Und Susanne, du hast danach geschaut?
Genau, ich habe mal kurz gegoogelt. Ein Stummfilm von Walter Ruttmann aus dem Jahr 1927. Tatsächlich dokumentarisch oder ein Dokumentarfilm, ein Dokumentarstummfilm. Und das Besondere daran sind wohl die Montagen, die irgendwie so ineinander greifen, die Szenen und diese Großstadt wie so einen lebendigen Körper zeigen. Muss wohl sehr interessant sein. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ja, ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Sehr experimentell, manchmal spiegelverkehrt oder das ist wirklich ein sehr schöner Film, aber auch genau 24 Stunden. Also ich schätze, dass das so der Hintergrund, dass man so eine moderne Version gemacht hat, kann ich mir gut vorstellen. Muss ich dahinter klemmen, Mike?
Ja, will ich sehen.
So, wir haben über Thomas Fehlmann gesprochen. Ist er Musiker oder Komponist oder wie?
Ja, er ist alles. Er ist Musiker. Wie gesagt, er hat auch schon auf der anderen Seite gearbeitet. Also bei der Plattenfirma hat er eben Leute entdeckt. Er ist außerdem noch ein Teil des weltberühmten Projekts The Orb. Das ist so ein legendäres englisches Projekt, wenn die in Japan oder irgendwo auf der Welt auftreten. Das geht so ungefähr in Richtung Kraftwerk. Also auch so ein Ding, das es seit Ewigkeiten schon gibt, das einfach dann auch Leute anlockt. Also es gibt immer genügend Musikfans, die das dann auch live erleben wollen. Und da macht er eben halt auch noch mit.
Dann würde ich das doch gerne auch noch mal hören, wenn es in Ordnung ist. Du hast dich Little Fluffy Clouds von The Orb
gewünscht. Ja, ich habe es mal mitgebracht, wobei das immer so ein bisschen tricky ist, wenn man das Stück ins Spiel bringt, weil Thomas Fehlmann dann sagt, naja, ich habe bei so ziemlich allen Orb-Produktionen mitgemacht. Das ist die, wo ich selber sagen würde, da habe ich am wenigsten die Finger drin gehabt. ist aber ohne Frage das berühmteste Stück von The Orb und es hat auch noch Single-Format, also Pop-Song-Format. Es ist nicht ganz so lang. Die sind nämlich auch in die Geschichte eingegangen mit der längsten Single der Welt. Also nicht wie Wolfgang Petri, sondern tatsächlich eine Single, die 40 Minuten dauert. Und Little Fluffy Clouds war mal ein großer Hit in England und taucht auch bis heute immer mal wieder auf so Chill-Out und Slow-Techno-Samplern auf.
Wir sprechen über Palais Schaumburg, über Thomas Fehlmann, ein Kopf von vier in dieser Konstellation. Die spielen am Samstag hier im Funkhaus.
Genau, im Kammermusiksaal, da kann man Tickets bekommen, wenn man das gerne sehen möchte, im Rahmen der CO Pop an allen bekannten Vorverkaufsstellen, aber wir übertragen das natürlich auch im Radio und dann werden wir natürlich auch nochmal mit der Band sprechen. Es gibt ein Interview, also ich werde das Konzert bei uns im Kammermusiksaal anmoderieren und werde die Gruppe Palais Schaumburg, aber auch die andere, die heißt Octalock, die sind ja dann noch übermorgen zu Gast, glaube ich.
Die sind am Freitagabend tatsächlich auch zugeschaltet, glaube ich, aus Frankfurt. Die kommen ja aus Frankfurt. Genau. Sind die zugeschaltet und meine Kollegen Vera Pache und Anna Kuhn, die sprechen mit der Band.
Aber man hat eben die Wahl, entweder live dabei sein im Kammermusiksaal hier im Funkhaus des Deutschlandfunks.
Ab 22 Uhr geht's los.
Oder richtig? Ja, oder aber Lärm live hören. Die Sendung läuft ja auch regelmäßig am Wochenende und da gibt's eben die Live-Übertragung.
Und wir werden das dieses Mal auch wieder online stellen, richtig? Das ist eine Ausnahme, denn sonst haben wir die Lärm-Live-Sendung ja nicht hinterher on demand. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, werden wir das auch wieder zum Nachhören anbieten.
Will man doch hoffen. Mike, sagst du auch ein paar Worte zu Octalock? Das ist ja die sozusagen die Begleitung oder die Unterstützung.
Die sind auf ihre Art auch sehr speziell, nur die laufen eben nicht schon seit 30 Jahren durch die Weltgeschichte. Die sind noch ziemlich jung, klingen aber manchmal wie ganz, ganz alte Männer auch, weil die haben ganz viele Reminiszenzen, Verweise auf Musik der 60er und 70er Jahre. Das ist auch alles sehr, ich nenne es jetzt mal trippy angelegt, nicht? Also das, man denkt manchmal so, die leben in ihrer ganz speziellen Welt. Man kann die in tollen Videoclips im Netz sehen.
Die sehen sehr jung aus. Weißt du, wie alt die sind genau?
Ich habe es jetzt Anfang 20. Anfang 20, aber die feiern ganz wundervolle Gartenpartys. Da sind alle ganz entspannt und relaxed, spielen Tischtennis und lassen den Herrgott einen lieben Mann sein.
So, wir hören gleich die Nachrichten. Mike und Fritz, ihr verabschiedet euch, weil es geht weiter.
Es geht weiter, klar. Der Fritz muss doch
schlafen gehen.
Weiterhin kreativ sein.
Nach Dorsten.
Ja. Danke, dass wir hier sein durften.
Fährst du Fritz mit Auto nach Dorsten? Nee, du übergibst.
Ich übergebe an einem geheimen Treffpunkt.
Genau, also vielen Dank, dass ihr hier wart. Und
sehr gerne.
Wir hören noch einen Song. Und dieses Mal ist es tatsächlich Blueprint von Rainbirds, was du ja vorhin gesagt hast. Da hat auch Thomas Fehlmann
entdeckt.
Mitgemischt.
Genau.
Was echt eine Riesennummer ist, muss ich einfach mal sagen. Spielt bis heute jeder Privatsender rauf und runter.
Aus welchem Jahr?
Das muss so, wann war das denn? Das war so 86.
Vielen, vielen Dank für dieses Wetter, Julie. Das war hervorragend, passend zu Palais Schaumburg. Das schätzen wir sehr. Toll, Dankeschön. Palais Schaumburg. Aber wir bleiben erstmal bei den Nachrichten, Anneke. Wir kommen zu unserem News Talk und heute war ein ziemlich aufregender Tag. Also ich habe das immer wieder, wir hatten die Fernsehschirme überall an und ich habe immer wieder geguckt. Natürlich geht es um Mubarak und ich habe bestimmt 50.000 Mal heute den Kollegen gefragt, na, weiß man was, ist er tot, ist er nicht tot?
Ja, uns ging es ähnlich. Ich hatte gestern Abend auch den Nachtdienst und bei der letzten Sendung, also um 23 Uhr, da waren die ersten Eilmeldungen eingelaufen über Herzstillstand oder Gehirnschlag. Und wir sind ja eigentlich bei sowas sehr vorsichtig, weil es eigentlich einer der größten Unfälle in den Nachrichten ist, wenn man Leuten für tot erklärt, die nicht tot sind. Und ich sag mal, so ähnlich ist es jetzt geschehen, muss man sagen, oder höchstwahrscheinlich geschehen. Also die Lage ist ganz schwierig. Also ab Mitternacht gab es dann auch beim Deutschlandfunk, da sind ja dann die Nachrichten durchgeschaltet hier auf D-Radio Wissen, die Meldung, dass er tot sein soll, klinisch tot. Also es hatte da die staatliche Nachrichtenagentur MENA vermeldet und die Kollegen, die das dann geschrieben haben, haben das halt, wie man das dann so machen muss, ganz klar formuliert, aus welcher Quelle das kommt, auch im ersten Satz. Also der erste Satz war dann nicht, Mubarak ist tot, sondern nach Angaben der staatlichen Agentur sowieso haben ihn seine Ärzte für klinisch tot erklärt. Da muss man erstmal sagen, was ist klinisch tot? Eben, das ist eben so, dass es dann noch Chancen auf eine Wiederbelegung wohl gibt oder geben kann. Und wie das jetzt alles genau abgelaufen ist, wissen wir nicht. Aber der Militärrat hat ja später dann dementiert, dass er klinisch tot ist, sondern immer gesagt, er liegt im Koma. Und auch die letzten Informationen, die ich noch gelesen habe heute im späten Nachmittag, war, dass die Geräte, also dass er angeblich auch nicht mehr an den Geräten ist, sondern eben einfach so im Koma liegt und die Organe selbstständig funktionieren. Aber wie gesagt, ob das alles stimmt, haben wir nicht genug unabhängige Quellen voneinander, so dass man wirklich sagen könnte, wie das da ist. Auf jeden Fall gibt es jetzt keine Bestätigung dafür, dass er tot ist. Und so haben wir das dann nachmittags gar nicht mehr weiter vermeldet, weil man ja auch nicht jedes Mal wieder sagen will, er ist im Koma, weil das ist allein gar keine Nachricht. Also eigentlich ist nur der Tod eine Nachricht und der liegt jetzt sozusagen noch nicht vor. Und das ist schon aus Nachrichtensicht ein interessanter Fall.
Das heißt, das hört man jetzt nicht mehr genau. Die erste Nachricht, als ich das morgens gehört habe, war tatsächlich Koma und keine Rede vom klinischen Tod.
Wir hatten dann bis zum frühen Nachmittag noch immer die Meldung, dass der Militärrat eben dementiert hat, dass er klinisch tot sei, weil wir dann ja auch richtig stellen mussten, warum es am Anfang die Meldung gab, er ist tot. Also ich habe auch, es gab Eilmeldungen, wo einfach gesagt wurde, ist tot. Und außerdem, dass er im schlechten Zustand ist, war ja seit langem klar. Also ich meine, die Meldung lag sowieso bei uns fertig geschrieben, seit über einer Woche. Also das war sozusagen vorbereitet, weil man ja wusste, er ist im Krankenhaus, er ist in einem schlechten Zustand und so wie das dann immer so ist, kann man dann so einen Nachruf aus dem Hut zaubern sozusagen und deshalb hat das ja auch keinen überrascht, als das dann so kam.
Wenn man jetzt die Schlagzeilen sich mal anguckt, aktuell im Internet ist auch interessant, also es schwankt so zwischen Mubarak ringt mit dem Tod, Mubarak liegt im Koma, Herz schlägt offenbar wieder oder sowas wie offizielle Erklärung erwartet. Also offenbar weiß niemand wirklich genau, was da gerade vor sich
geht. Ja, und wir haben uns dann eben zuletzt entschieden, das nicht mehr weiter zu melden, weil wir ja auch nicht uns weder an Spekulationen beteiligen wollen, noch irgendwie den Gesundheitszustand dokumentieren müssen. Ja,
also. Und wir konnten jetzt vermutlich auch keinen ans Krankenbett schicken. Ich habe mal eine Formulierungsfrage, Anneke. Mir ist heute Morgen in den Nachrichten des Deutschlandfunks aufgefallen, dass die von Machthaber sprachen, während ihr von Präsident, beides natürlich in gewesener Zeit gesprochen habt. Ich finde, es ist so häufig so, dass Menschen, die Präsident sind, während sie im Amt sind, Präsident genannt werden und wenn sie aber nicht ganz koscher an die Macht gekommen sind und dann von der Macht weggekommen sind, ab dann werden sie dann nur noch Machthaber genannt. Wann entscheidet ihr euch aus Nachrichtensicht, jemanden Ex-Präsident zu nennen und wann entscheidet ihr euch, jemanden Ex-Machthaber zu nennen?
Ja, also das ist
ist das die Geschmackssache des Redakteurs?
Nee, sollte es eigentlich nicht sein. Also bei Mubarak, denke ich mal, haben wir lange Zeit man neigt dazu, Machthaber zu sagen, wenn die nicht demokratisch gewählt sind. Also wenn die irgendwie an die Macht gekommen sind auf anderem Wege. Aber es stimmt natürlich, dass man wenn eine Revolution im Gange ist und wenn sozusagen offensichtlich geworden ist, dass vielleicht die Mehrheit des Volks gar nicht mehr hinter dem steht, dass man dann eher Machthaber sagt und solange das soweit akzeptiert ist, vielleicht eher Präsident. Also in Syrien und mit Assad oder so ist es ja auch ähnlich.
Ja.
Also das stimmt. Das ist auf jeden Fall eine gute Beobachtung. Und wir neigen, würde ich mal sagen, auch dann zu Machthaber. Aber wie, also wenn vorher, sagen wir mal, vor dem Aufstand in Syrien oder so, wenn da einfach eine normale Konferenz oder irgendwas gewesen wäre, hätte man vielleicht gesagt, Präsident Assad, ohne da das einzuordnen, weil das dann eben in dem Kontext auch wiederum ein bisschen komisch wäre. Ne?
Anneke, wollen wir zu den über auch No News sprechen oder die Meldungen, die es nicht in die Nachrichten geschafft haben?
Genau, also eine Meldung ragt da raus und die haben viele gemeldet, also weltweit habe ich die auch auf den Homepages gesehen und wir haben aber die Finger davon gelassen und zwar eine Meldung aus Frankreich, da hieß es immer, dass ein angebliches Al-Qaida-Mitglied Geiseln in Toulouse genommen hat und das haben wir auch in Absprache mit den Kollegen vom Deutschlandfunk gar nicht gemeldet, weil es vor allem erstmal keine Bestätigung dafür gab, ob es eine politische Dimension hat. Also solange es ein normales Geiseldrama, so normal man das bezeichnen kann, ist, melden wir das nicht, solange es jetzt nicht irgendwie ein größerer Amoklauf ist oder so, weil auch die Erfahrung gezeigt hat, bei Geiseldramen ganz oft geht das schnell wieder gut aus und ist dann einfach keine größere Schlagzeile. Und bei diesem, man würde dann eben den Unterschied machen, wenn es eine politische Dimension hat, wenn es jetzt wirklich Al-Qaida wäre, würde man es eher melden. Aber dafür gab es keine Bestätigung. Also es heißt ja immer, in Medienberichten hieß es, er sei Anhänger der Al-Qaida-Organisation. Und im Nachhinein hat jetzt auch die Polizei von religiösen Motiven gesprochen, aber diesen Stichwort Al-Qaida nicht bestätigt und deshalb haben wir das gar nicht gemeldet und es ist außerdem auch unblutig zu Ende gegangen. Also es war vielleicht auch nur ein Banküberfall. Genau, das war eigentlich das größte Thema. Und ein anderes Thema, da haben wir uns dagegen entschieden, das zu melden, weil die Quelle nicht so gut ist. Da sind es Diplomatenkreise, was wir eigentlich nur machen, wenn das eine Meldung ist, die so brisant ist, dass man sagt, oh, da muss man ein Auge drauf halten haben und dann eben wieder im Liedsatz, klar, es sind Kreise und Vorsicht und so, aber in diesem Fall kann man da gut abwarten, weil es die Gerüchte sowieso schon länger gibt und zwar geht es um Zypern und da sagt nämlich ein Diplomat, Zypern wird Bankenhilfe beantragen.
Das gibt es ja über mehrere Länder oder Gerüchte, wie auch immer, da steht ja, das gibt ja eine ganze Liste.
Ja, und solange das da Kreise sind, wollten wir das dann auch nicht melden. Wollen wir erstmal die Sachen, kleine Pause oder?
Ja, ich gucke mal nochmal auf die Uhr. Wir haben ja über die Band Octalow gesprochen. Wir haben hier der Song, ich glaube, das ist auch der bekannteste Song, Bright Lights. Die spielen auch am Samstag hier im Berliner Funkhaus. Jetzt nicht ganz in Berlin, im Kölner Funkhaus. Das ist natürlich. Und zusammen mit Palais Schaumburg, wir hören da den Song Bright Lights. So, wir waren stehen geblieben bei dem News Talk. Wir haben noch ein paar Meldungen aus Wissen, glaube ich, Anneke?
Genau, eine habe ich jetzt auch noch, die ist so ein Grenzbereich. Also sowieso ist das eigentlich keine Meldung, aber eine Kollegin hat mir es noch rübergeschoben, weil es so ganz witzig ist. Und zwar sagen mehrere Politiker, der Anlass war eine Podiumsdiskussion, Politik muss ehrlicher werden. Also ich meine, das ist ja sicherlich
ein Selbsterkenntnis ist doch der erste Weg zur Besserung, dachte
genau,
ich.
Genau, aber
ich stelle mir da die Nachricht vor. Berlin, Politik muss ehrlicher werden, das fordert.
Genau. Sehr schön. Also auf jeden Fall ganz schön, auch noch CDU und Grüne zusammen, die das gesagt haben. Und es ist halt trotzdem
ziemlich... Deutet sich deine schwarz-grüne Koalition an?
Ach, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Nein, das waren einfach zwei, die auf einer Podiumsdiskussion eingeladen waren aus dem EU-Parlament und die eben gesagt haben, dass die Politik zum Teil auch schuld ist daran, an der Verunsicherung der Bürger, dass es zu oft Verlautbarungen gibt, dass die zum Beispiel bei der Finanzkrise, dass die Finanzkrise vorbei ist und dann oder gelöst ist und nach einem halben Jahr kommt es dann noch wieder umso schlimmer. Ich meine, das stimmt ja auch alles, aber das sind keine neuen Erkenntnisse und ja, es ist halt auch zum Überstrecken hier in der Meldung ziemliches Blabla. Deshalb haben wir das mal zur Seite gelegt, weil das wollen wir ja möglichst nicht in den Nachrichten. Und dann habe ich hier noch was anderes. Und zwar in Indonesien, ziemlich komische Sache. Da gibt es wohl so ein Team von 32.000 Leuten, die dafür sorgen sollen, dass die Bürger ihre Steuern zahlen, also so Steuereintreiber. Und der Zusammenhang ist uns jetzt völlig unklar, aber irgendwie sollen die jetzt so Art militärisches Drillcamp besuchen oder so, diese Steuereintreiber, um irgendwie gegen Korruption anzugehen. Und dann sind hier so irgendwie Äußerungen, dass es ihnen gut tun wird, Muskeln zu haben und auch moralisch stärker zu werden und so. Also total komisch, wo da der Zusammenhang ist, ob die jetzt irgendwie...
Das ist ein geheimes Vorbereitungslager für Griechenland, glaube ich.
Ja, genau. Die Indonesier prügeln. Werden dann in genau. Griechenland das alles richten. Also auf jeden Fall irgendwie kurios, aber uns unklar, wo da der Zusammenhang ist. Ja, und dann noch eine weniger witzigere Studie. Und zwar ist da die Schlagzeile, dass Nachtschicht Brustkrebs erhöht. Und zwar um 30%. Also das ist ja eine ziemlich erschreckende Zahl. Und deshalb sind die Kollegen das auch mit ziemlicher Vorsicht angegangen und haben es dann noch so ein bisschen nachgeguckt. Und also es gibt schon seit 2007 Studien, auch eine Aussage von der Weltgesundheitsorganisation, dass Nachtarbeit wahrscheinlich krebserregend ist und weil es eben dadurch, dass man den Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander bringt, der Hormonkreislauf gestört wird und das kann Krebs auslösen. So gesehen war das jetzt nicht neu, aber die Zahlen sind jetzt in dem Zusammenhang neu. Also hier in dieser Studie, die kommt aus Frankreich, wird sogar gesagt, dass wenn Frauen nachtarbeiten, die noch kein Kind bekommen haben, würde das Risiko um 50% steigen, also ziemlich krasse Zahlen. Aber es wurde eben nur an Krankenschwestern durchgeführt und dabei ist manchmal so ein bisschen das Problem, dass man nicht weiß, was genau diese spezielle Gruppe noch für andere Risikofaktoren hat. Und deshalb haben wir uns jetzt gegen die Studie entschieden, weil die schnell dazu führen kann, dass es eine absolute Panik entsteht. Und gut, die Info, dass es diesen Zusammenhang gibt, ist nicht neu und so, aber diese Zahlen wollten wir jetzt nicht weiter vermelden.
Ja, und dass Nachtarbeit sowieso nicht gesund ist, dass also in andere Formen, wie auch immer, Herzkrankheiten und so, das ist ja auch nichts Neues. Es geht so langsam zu Ende und wir müssen unser Radiorätsel noch auflösen. Heute etwas kompliziert, wir haben so ein bisschen gerätselt. Es ist, ich übergebe einfach. Susanne, bitteschön.
Ja, unser Rätsel ist heute nicht ganz einfach. Und zwar besteht unser Aerobic heute aus zwei Teilen. Und wir suchen in jedem Teil des Rätsels ein Wort. Und die beiden zusammengesetzt, die ergeben dann das Lösungswort, mit dem wir den Bewohner einer Stadt in einem der diesjährigen EM-Länder suchen. Der erste Teil, den hören wir jetzt. Und wir hören da einen Ausschnitt aus einer Nachrichtensendung. Und Sie müssen entscheiden, ob das, was Sie da hören, stimmt oder nicht.
Soweit war es das aus unserer Redaktion. Frank, hast du noch was?
In der Tat, Melinda. Ein britischer Tüftler hat einen Techno-BH erfunden. Das Kleidungsstück soll von sich aus die Polizei alarmieren, wenn die Trägerin bedroht wird. In den BH wurden Mini-Chips eingewebt, über die sich die Herzfrequenz der Frau analysieren lässt. Kommt es zu Veränderungen, die auf Angstzustände schließen lassen, sendet das Kleidungsstück per Funk ein Notsignal aus. Ein Fehlalarm kann durch einen Ausknopf am BH verhindert werden, wenn die Trägerin etwa einen Horrorfilm ansehen möchte, einen Bungee-Jump plant oder ausdrücklich angefasst werden möchte.
Unglaublich!
Was halten Sie von dieser Geschichte? Ist sie frei erfunden? Stimmt sie vielleicht doch? Ist sie also... Naja, jetzt hören wir den zweiten Teil unseres Rätsels und wir suchen ein Wort.
Oh, ich habe mich
ich glaube, hier so ist gerade der Groschen gefallen. Ich musste selbst so lachen, weil das heute so schwierig ist, dieses Rätsel. Aber Nilo, klär aber uns auf.
Also irgendwann bin ich bei dem Wort stehen geblieben. Wir suchen doch eine Stadt. So, und
EM-Austragungsort.
Danzig, Warschau bin ich hängen geblieben.
Und der Bewohner der Stadt ist dann?
Warschauer.
Genau, der Warschauer, genau. Also es war halt wirklich sehr schwierig und ich war super erstaunt, dass wir so viele richtige Einsendungen hatten.
Das hat irgendein Mensch gewusst.
Und wir haben sogar so Einsendungen, in denen steht, ja, es heißt ja auch Warschauer und nicht Fallschauer. Also, wer mag denn mal ziehen aus den richtigen Lösungen?
Ich nicht.
Ich kann nicht.
Martin, Annecke?
Mhm. Soll ich auch vorlesen?
Genau.
Lösung ist Warschauer und es kann sich freuen Sigrid Schneck.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Aus
Neckarteilfingen.
Genau, und die Leute jetzt, der Gewinner muss, glaube ich, entscheiden, ob er diese Karten für das Konzert...
Genau, muss bzw. darf entscheiden, Sigrid Schneck, ob sie ein T-Shirt haben möchte, ist ja unser normaler Preis, oder ob sie zum Konzert am Samstag kommen möchte. Ist aus Neckarteilfingen in Süddeutschland wahrscheinlich ein bisschen weiter, aber wir fragen bei ihr an.
Genau, und morgen geht's ja genauso, man kann Karten gewinnen. Vielleicht kann man auch sagen, dass der Gewinner, wenn er das jetzt hört, das hören die morgen bestimmt nicht, aber dass man von vornherein reinschreibt, ob man die Karten haben möchte oder ein T-Shirt oder
genau, dann
wie auch
freuen
immer.
Wir uns.
So,
diese ja, aber so Sendung, telefoniert man mal mit den Menschen, ist doch auch nett.
Kann man auch machen, wir können die anrufen und fragen, das machen wir sowieso. Unsere Sendung geht tatsächlich zu Ende. Wir haben heute gesprochen über Neue Deutsche Welle, über die Band Palais Schaumburg, über die Band Octalogue. Beide spielen am Samstag im Rahmen des CU-Pop-Festivals hier in Köln in unserem Funkhaus ab 10 Uhr. Karten sind noch morgen auch zu gewinnen für diejenigen, die hier in sozusagen in diese Ecke des Landes wohnen. Ich bedanke mich sehr bei den vielen Gästen, Mike Litt und Fritz Schäfer, die waren bis 7 hier, die sind schon abgehauen. Aber hier im Studio sitzen noch Martin Krebers. Vielen Dank.
Das gerne.
Geht von deinem Feierabend. Danke, dass du dabei warst. Annika Schäfer aus der Nachrichten, Susanne Sitzler. Mein Name ist Niloufar Elhami. Und wir hören noch von Octalogue, von dieser kleinen Band, die am Samstag hier spielen, den Song Mr. Suit Suit.